Ich habe schon gesehen, wir von Themenreihe ausmisten, wo wir verschiedene Möglichkeiten anschauen, für Stress und Hektik abzubauen oder dagegen zu kämpfen oder es zu erkennen oder was auch immer. Ganz naheliegend bei dem, aber wegen dem gar nicht etwa einfach, ist der heutige Tipp, der etwas über allem steht. Bis still. Bis still. Ich nehme es jetzt nicht allzu lang persönlich ernst. Sonst geht es wie nicht weiter. Wir werden jetzt heute, das habe ich auch schon angetönt, abwechslungsweise Cousin und ich, mal einen Erlebnisbericht vom Auslandmitarbeiter hören und er von mir einen kleinen biblischen Impuls und wechseln so ab. Und das ist alles ein bisschen unter dem Dach von Stillsein in der Serie Ausmisten. Jetzt darf ich dich vorne bitten, Cousin. Du kannst vielleicht auch deine Geräte, die du brauchst, schon mitnehmen. Dann bete ich noch gerne für dich. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du da bist, durch deinen Heiligen Geist, dass du zu uns reden willst. Auch gerade durch Cousin, durch seine Berichte von seinem Erleben, von ihrem Erleben. Ich bitte, dass du unser Herz berührst, dort, wo du uns etwas mitgeben willst, heute Morgen dadurch. Ich bitte, dass du durch meine Worte redest, dass du uns zwei einfach segnest, wenn wir da etwas von uns erzählen, was wir aufs Herz bekommen, für weiterzugeben. Es soll dir zur Ehre sein und du bist der, der wirkt. Halleluja. Amen. Du bist ja Cousin, Ehemann, Vater, Missionar, stellvertretender Gemeindeleiter, Verantwortlicher vom Gästehaus, Seelsorger und eigentlich auch Lehrer, Prediger und Bauarbeiter, oder? Dann frage ich mich, was machst du eigentlich so durch den Tag? Ich glaube, ich lasse dir da die Bühne gerade, das brauche ich auch nicht.
Ja, wenn ich das so höre, bin ich schon ein bisschen gestresst. He. Aber bevor ich anfange zu erzählen, möchte ich euch zuerst mal ganz, ganz herzlich danken. Merci vielmals, ich weiss, dass ihr wieder für uns teichet, für uns betet. Wenn jetzt uns sagen, dann teichen ich uns als Familie, die Leo, ich und die Buben, aber auch die anderen Missionare. Merci viel, viel mal. Der Max hat vor etwa 3-4 Wochen, vielleicht ist schon mehr, gesagt, ja, wir sind im 2019 wieder positiv rausgekommen, sind genug Abend reingekommen. Und da weiss ich, dass ihr einen sehr wichtigen Beitrag leistet dafür. Merci viel, viel mal auch die finanziell ausgehen, wieder unterstützen und die Arbeit überhaupt möglich machen. Merci viel mal. Bevor wir in das Thema eingehen, möchte ich auch noch etwas Allgemeines weitergeben. Das habe ich schon gesehen. Wenn ich jetzt erst mal davor bin, dann geht es ein bisschen länger, weil ich noch etwas Allgemeines sagen möchte, wo wir arbeiten. Bevor ich da anfange, möchte ich zu diesen Logen oben dran etwas sagen. SMM, das kennt ihr ja, Schweizerische Mennonitische Mission. Das ist die Mission, wo wir angestellt sind. Mit denen haben wir einen Arbeitsvertrag. Da ist der Max jetzt eben gekommen, gerade von Äthiopien, gell, eingeflogen, vor ein paar Tagen. Die sagen so ein bisschen, wie es soll laufen. Hier in der Schweiz. Und auch das andere dort, das WEC, das WEC, weltweiter Einsatz für Christus. Das ist die Mission, wo wir draussen arbeiten, die hier draussen das Arbeitsfeld. Und da ist Christina und Nicole eben da. Christina hat noch einen Büchertisch mitgenommen. Und sie hat gesagt, ob ich ein Buch vorstellen könnte. Das mache ich nur mal ganz kurz. Das neueste Buch ist, glaube ich, das da hier. Einmal um die Welt umbetten. Dass sie redet von verschiedenen Ländern, was man da beten könnte. Vor allem auch von verschiedenen Völkern, die noch unerreicht sind. Es hat eine Seite von Brasilien drin, es hat eine Seite von einem Indianervolk von unserer Region drin, Yanomami, könnt hinten schauen auf dem Büchertisch. Es ist auch gemacht, dass man mit Kindern zusammen durch die Welt durchbeten oder eben um die Welt umbeten. Es hat noch ein anderes kleines Büchlein, wo sogar ein Bericht von Leono drin ist, von der Arbeit, die sie gemacht hat. Weltweiter Einsatz für Christus, eben die Mission. Da möchte ich noch kurz etwas dazu sagen. Das ist eine grosse Mission. Über 1800 Mitarbeiter. Vorwiegend tut man in Asien arbeiten, wo die grosse Plater ist. Asien und Nordafrika. Also etwa dort, wo die UMG auch ist. Wir sind aber hier in Brasilien, Südamerika, also eigentlich ein kleiner Teil, wenn man die ganze Mission anschaut. Es sind über 100 Mitarbeiter von der Schweiz, arbeiten hier überall. Brasilien hat auch sehr viele Missionare, die arbeiten, aber der Grossteil der brasilianischen Missionare sind auch in Asien oder Nordafrika tätig. Aber wir haben ein paar bei uns in Brasilien. Die WEG Amazonas arbeitet in diesem blauen Oval. Nur so zur Erinnerung, vorher, als ich noch ledig war, habe ich dort in diesem grünen Kreisli gearbeitet, Porto Velho, bin aber zu den Suruaha-Indianern gegangen. Dann, als wir geheiratet haben, waren wir in diesem runden Kreisli, haben dort bei der Indianerbibelschule gearbeitet. Und jetzt, seit 2016, sind wir in dieser blauen Region dort oben. Der grüne Pfeil ist der, wo die Leo herkommt. Ihr Dorf steht und wir arbeiten jetzt beim roten Pfeil. Das werden wir noch etwas näher anschauen. Brasilien ist ein grosses Land, es sind riesige Distanzen. Wenn ihr zu uns kommen wollt, müsst ihr irgendwie mit dem Flugzeug schauen, dass ihr bis auf Manaus kommt. Von dort aus würdet ihr dann mit dem Schiff weiterfahren, den Fluss suchen bis auf São Gabriel da Cachoeira oder eben Santa Isabel. Das sind 850 Kilometer. Zum Vergleich, Langnau bis Paris wären es etwa 450 Kilometer. Wobei ihr habt ja der TGV, also nicht von hier, von Bern aus. Dann macht er und dann seid ihr ja schon zu Paris, also ich rede, oder? Und wir müssen mit dem Bötli gehen, das geht dann den Fluss suchen, und hinten, und vorne, und rechts, und links. Das geht etwa 2 Tage und 2 Nächte, bis ihr Santa Isabel seid, oder eben 3 Tage und 3 Nächte, bis ihr San Gabriel werdet. Wir sind nicht alleine dort. Ja, das ist ein Schiff, sehr schönes Schiff. Und man kann fahren, 2 Tage unterwegs. Das ist zwar untergegangen. Aber das hier geht es noch. Das ist ja gut, dass ich seit 2 Tagen unterwegs. Das Handy hat keinen Empfang, keinen Computer und nichts. Tipptopp in Zeit, für still zu werden. Und schauen, wie der Wald langsam vorbeigeht. Und dann kommen wir auf Santa Isabel do Rio Negro. Wir sind eben nicht alleine dort. Von weg Amazonas haben wir 3 Gebiete, die wir arbeiten. Die einen sind im gelben Gebiet, wir sind im roten Gebiet. Dann gibt es noch das blaue Gebiet, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Aber die Namen, die ich rot hergeschrieben habe, das sind entweder Stämme oder Schüttenarbeit, wo wir unbedingt Missionare suchen. Stämme, wo entweder alte Missionare jetzt rausgehen, es sollten neue Missionare sein, die weiterfahren. Oder auch Stämme, wie zum Beispiel die Yanomami, wo auf einmal die Tür aufgegangen und wir können mehr Indianersiedlungen besuchen, aber es hat keine Missionare, die dort gehen könnten. Das ist unser Gebetsanliegen, dass da mehr Missionare kommen für die Arbeit dort. Noch ein Klassenfoto, das wäre die ganze Platte zusammen, bei 35 Mitarbeiter, mehr als 3/4 sind Brasilianer. Von diesen Brasilianern sind auch 3 Indianer. Eine davon wird Leo. Eben das, dass ihr so etwas seht, wo wir eingebettet sind. Jetzt zu uns persönlich. Wir sind, seit wir hier oben sind, 2016, haben wir zuerst eine Stammesarbeit gemacht. Mit der ledigen Missionarin sind wir in den Stamm gegangen. Mit diesen Leuten zusammen gelebt. Ein bisschen geholfen bei ihrer Arbeit, mit ihnen erzählt, wie es uns geht, was wir machen, gefragt, wie sie so leben, ihnen von Jesus weitergeben. Und dann haben wir zwischendurch auch Versammlungen gemacht und miteinander Bibelarbeiten gehabt, miteinander gesungen. Aber es hat schon dann geheissen, die Arbeit könnte nach einem Jahr das ändern. Und es war so gewesen, nach einem Jahr hat das dann geändert. Da kann ich jetzt nicht darauf ein, warum genau. Aber vom 2017 an sind wir dann vermehrt in der Planung von diesem theologischen Kurs gewesen, den ihr vielleicht schon gehört habt davon. Dass wir also einen theologischen Kurs haben für Mitarbeiter der Gemeinde, dass sie ein bisschen theologisch besseren Tiefgang haben. Verantwortlich für das Gästehaus. Wir sind nur noch weniger in die Indianersiedlungen gegangen. Und dann, je länger sind wir, dort in der lokalen Gemeinde eingenommen worden. Dann noch ein paar Bilder dazu, der theologische Kurs. Manchmal unterrichten wir selber. Da bin ich aber der Lehrer. Leo tut da unterrichten. Machen wir zusammen. Manchmal tun wir mehr organisieren, Sachen ausdrucken und Arbeitsheftchen machen. Oder schauen, dass die Leute nachher zum Mittag überkommen. Das kleine Gästehaus in St. Isabel, wo wir auch verantwortlich sind dafür. Manchmal mehr praktische Arbeit machen. Und das ist unser Gemeindehaus. Seit dem 19. sind wir da auch mehr involviert. Bin ich ein Prediger dort. Vize-Gemeindeleiter. Und Leo macht da auch stark mit. Ja, so viel ganz kurz zu unserer Arbeit, was wir in Brasilien machen. Jetzt gehst du den Schwarzknopf drücken. Gut. Eben so hat man ja viele verschiedene Rollen im Leben. Das geht euch auch so. Ich bin Vater, Ehemann, Sohn von Hans und Heidi. Es gibt so Rollen, wo man nicht auswählen kann. Da kommt man einfach so rein oder man wird in eine Familie hineingeboren. Andere Rollen kann man sich mehr auswählen. Das ist jetzt eben der Ehemann von Leo B. Und jede Rolle hat man Verantwortung, Verpflichtungen, etwas, was man machen soll. Und das Ganze, Prediger sein, Gemeindeleiter sein oder Lehrer sein, ist so eine Rolle, die habe ich mir nicht unbedingt ausgesucht. Ich muss ja nichts vormachen. Viele von euch kennen mich schon seit kleinem Bub. Ich weiß nicht, ob es Sonntagsschullehrer von mir auch noch da hat. Jungsche Leiter hat es ganz sicher hier. Oder wir sind zum Teil miteinander in die Jungsche gegangen, miteinander in die IG gegangen. Ich bin eigentlich gerne in die IG gegangen, solange ich nichts sagen musste vordran. Also, reden schon beim Kaffee und so, aber irgendwie vordran etwas sagen und ein Thema bearbeiten, das war nie so meine Sache gewesen. Vordran stehen und so, sowieso nicht. Vielleicht war ich ein klein kuselig gewesen, so. Und man wird älter, man lernt Sachen und gleich irgendwo bleibt man eigentlich der gleiche, habe ich das Gefühl. Und das Ganze jetzt Prediger sein, Lehrer sein, ich bin das nicht, weil ich das Gefühl habe, da bin ich besonders gut oder da hat mir Gott besondere Gaben gegeben. Im Gegenteil. Manchmal, wenn ich so eine Predigt hatte, wir haben eine Abendpredigt, dann kommen wir hier und tue mir aber Gott. Warum soll ich da predigen? Warum hast du mich da hergestellt? Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, irgendwie stundenlang vorbereitet und probiert, irgendwie das Thema, wo ich das Gefühl hatte, das sollte weitergehen, habe das in den Computer eingeschrieben, ausgedruckt und dann stundenlang probiert, wieder vom Blatt ein bisschen einzugehen, dass ich frei reden kann und so. Und dann tut man predigen und mir hat das Gefühl, der Funke springt nicht, sie verstehen es nicht. Und dann tue ich mir, aber Gott, warum bin ich da? Ich würde auch sagen, etwas Praktisches und so. Dann hat man das Gemeinschaftshaus, oder tut man ein bisschen Mäuerchen bauen, macht sonst Sachen. Und dann tun wir das Zäunchen her und Holz. Eine Woche, zwei ist man dran. Und dann schauen wir, was wir gemacht haben. Und dann kommen wir wieder da die Turbo-Zimmermannen vom Emmental in den Sinn. So einen Pfister-Tömmel vom Hambouchure oder auch Pfister-Endl. Da hatte ich ein paar Mal ein bisschen das Vorrecht gehabt, mit denen zusammen zu arbeiten oder so ein bisschen über die Schulter zu schauen. Die kommen morgen früh, oder? Und schauen die Bauke an, töppeln ein bisschen dran, und lassen die Motorsäge an, und dann, da geht etwas, oder? Und wir sind da vier Tage lang, machen ein Zäunchen und springen dann ein Schräubchen nachher und so. Und ich dachte, ja, es gibt so viele Leute, die das viel besser können als ich. Ich wette, ich wäre wie ein Pfisterend, zum Beispiel. Oder, als Lehrer, da kommen gute Lehrer bei uns, die geben so Unterricht und denken, ja, super, ich wette, ich könnte so. Dann denke ich mir aber, ja, die armen Schüler, ich bin da vor dran und probiere mein Bestes zu geben. Und das fällt dann so ein bisschen auf den Stress. Ich schaue auf die anderen und fange an vergleichen. Und Gott, warum soll ich? Ich wette, ich könnte wie der, ich wette, ich könnte wie die. Warum bin ich so? Und da habe ich gemerkt, das bringt nichts. Das macht mir eben Stress. Dann fängt es an zu drehen, es wird zur Last, du fängst an zu drücken. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Ort, wo ich am besten herkomme, in dieser Situation. Das ist vor Gott. Dass ich sage, Gott, schau, du hast mich hierher gestellt. Jetzt bist du selber schuld. Nein, du hast mich hierher gestellt und du weißt warum. Ich bin, wer ich bin. Natürlich, ich kann Sachen lernen. Du kannst mich herausfordern. Den Herausforderungen will ich mich stellen. Aber ich bin nicht ein Knüschel. Und so vor Gott zu kommen und zu wissen, Gott hat mich daher gestellt, weil er weiß, was er macht. Und Gott ist da. Und Gott verlangt nicht, dass ich Sachen mache, die ich gar nicht machen kann. Und das entspannt, das beruhigt, das nimmt die Last und den Druck weg. Und das habe ich so ein bisschen gelernt in dieser Zeit, wo es anfängt zu drehen. Und da tut es, kann ich nur ein bisschen darüber reden. Gell?
Wenn wir mit anderen vergleichen, wir haben es gehört, und ihr kennt es selber auch, wir kennen das alle, dann kann es Stress auslösen. Dann kann sich ein Druck aufbauen, weil man dann sieht, ja, wir sind nicht so stark oder so cool oder so schnell oder so gut wie die anderen. Wir können es nicht so gut. Wir schaffen es nicht so wie sie oder wie wir hätten wollen. Und finden irgendjemanden, je nach Thema, das wir nehmen, der das halt besser kann als wir. Und dann kann das stressen. Aber ich stelle da drei Fragen. Für mich, für uns alle. Kann es sein, dass du nicht mit Gott rechnest, wenn du so überlegst? Wo die 12 Kundschafter aus dem verheißenen Land zurückkommen, sie schauen, wie es dort ist, wo sie Gott wollte herschicken, das Volk Israel. Sie sind 12 gegangen, sind zurückgekommen, haben erzählt von Milch und Hunger, von einem wunderbaren Land. Und der Kaleb hat die Israeliter ermutigt, der schon einer von diesen 12. Der hat mit Gott gerechnet und hat gesagt, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein. Und da ist jetzt eben Rechnen ohne Gott. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Keine Chance, das einzunehmen, sie sind stärker als wir. Stimmt vielleicht, wenn man die Rechnung ohne Gott macht. Wie hast du es, wenn du vergleichst, wenn du dich kraftlos und machtlos und überfordert fühlst? Hast du Gott mit in deiner Rechnung? Die zweite Frage. Kann es sein, dass du deine Einzigartigkeit nicht angenommen hast? Im 1. Petrus 4,10, hier nach der NGÜ steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Wir können das verneinen und sagen, für mich gilt das nicht. Aber das finde ich ein komischer Ansatz. Wir lesen es hier an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel auch, dass Gott uns vielfältig sich gnädiger weist, aber nicht allen gleich. Wir müssen gar nicht alle gleich sein. Der Stress, den gibt es gar nicht bei Gott. Aber du bist einzigartig gemacht und einzigartig begabt worden von Gott. Und sein Wunsch ist, dass du deine Einzigartigkeit annimmst und für ihn brauchst und dankbar bist dafür. Und das auch einsetzt, für anderen zu dienen. Du bist einzigartig. Hast du das angenommen? Die dritte Frage. kann es sein, dass du der Eifersucht Raum hast gelassen in dir. Mit dem Vergleichen kommt ja gerne Eifersucht und Neid auch ins Spiel. Es ist ein wirksames Mittel von unserem Find, für unser Inneres langsam zu zerstören, kaputt zu machen, Ausrichtung zu nehmen und zu machen, dass wir einfach um uns und unser Selbstmitglied drehen. Aus den anderen dann nicht einmal gönnen können, was sie haben gescheicht bekommen von Gott. Der Salomo hat in seinen Weisheitssprüchen gesehen, Sprüche 27,4 nach Zürcher Übersetzung. Die Wut ist grausam und der Zorn schäumt über. Wer aber kann vor der Eifersucht bestehen? Eifersucht wird in der Bibel mit ganz grobem Geschütz verglichen. Das ist nicht zu unterschätzen, Eifersucht. Wenn du spürst, dass sie dir nackt, dann macht es sicher Sinn, dir zu fragen, habe ich da Raum gegeben, etwas, das nicht von Gott kommt, das nicht Raum hat in mir. Du hast es nicht nötig, dich mit anderen zu vergleichen. Für deine Möglichkeiten zu kennen nicht, weil Gott, der dich auf dem Weg begleitet, kennt nicht die Möglichkeit, die Grenzen, die wir haben. Er hat keine Grenzen gesetzt. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein, steht im 2. Mose 14,14. Es gibt ganz viele Geschichten, ich bin im Moment wieder so dran, bei Könige und Chronik durchzulesen. Ganz viele Beispiele, was genau so ist, wenn die Leute, die Führer eigentlich, die Leiter von der damaligen Truppen oder Stämme oder vom ganzen Volk Israel, sich auf Gott ausgerichtet und sieht, schau, gegen diesen Riesenhaufen habe ich keine Chance. Schau, das musst du jetzt regeln. Du hast uns ja daher geführt. Und einfach still sein vor ihm, so still. Ihm hergegeben, dort hat er geschaut. Und er hat es geregelt, weil Gott kennt keine Grenzen. Und wenn sie selber in sein Bündnis eingegangen mit anderen, vielleicht auch sogar Gott vorher noch gesehen hat, tut er nicht mit denen, ja, dann ist es nicht gut rausgekommen. Dann ist manchmal sogar eine kleinere Truppe, hat sie dann übernommen und verstreut. Gott kennt nicht die Grenzen, die wir kennen. Wenn wir mit ihm rechnen, dann sind wir ganz anders unterwegs. Du hast es nicht nötig, dich mit anderen zu vergleichen, weil Gott hat dich extra so gemacht, wie du bist. Er will dich genau so, wie du jetzt bist, so wie du dein Profil hast, einsetzen, für sein Königreich zu bauen. Die Last ist leicht. Das Joch ist sanft von Jesus. Wenn du in deiner Berufung, in dem, so wie du gemacht bist von Gott, laufst, dann hast du nicht Stress mit Vergleichen. Dann ist das etwas Schönes, weil du merkst, dass du in deiner Bestimmung laufst. In dem, was dir gegeben ist. Und dort Eifersucht macht gar nicht Sinn. Das ist doch nicht nötig. Besprich es mit Jesus, wenn du Eifersucht hast, die an dir nackt. Frag ihn, welche Schritte dass du kannst unternehmen kannst, für sie loszuwerden. Dass du dankbar wie der David kannst sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Grossartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Was so wie ein schöner Satz tönt, ist es ja auch, ein schöner Vers, kann ganz schwierig sein, für sich persönlich anzunehmen. Das kann fast wie eine Lebensaufgabe sein für gewisse Leute. Je nach Start, den du hast bekommen ins Leben, je nach Erlebnis, je nach Verletzungen, die du hast bekommen halt auf deinem Lebensweg, ist es ganz schwierig, an diesen Punkt zu kommen, wo du das von ganzem Herzen und echt auch kannst beten. Aber da ist die Lösung, wenn du in deiner Einzigartigkeit läufst, wenn du Gott dankest dafür, wie gut das er dir gemacht hat. Weil Gott hat nicht einen Fehler gemacht bei dir, ausnahmsweise, oder vielleicht noch bei ein paar anderen. Er macht keinen Fehler. Er hat dich genau so, wie du bist, hat er dich wollen, in diesem Profil. Das heisst jetzt nicht, dass alles gut ist, was wir machen. Ich rede nicht von dem. Ich rede von deiner Begabung, von deinem Profil. Das ist wunderbar. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Grossartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Ich übergebe dir, Cousin, für den zweiten Teil. Hören auf Gott, Gebet.
Wir sind im Vorfeld zusammengesessen. Du hast hier bei 7 Punkten zusammengekommen. Es wäre interessant, darüber zu reden. Aber dann haben wir gemerkt, ja, alle 7 Punkte können wir nicht durchnehmen. Wir haben jetzt in den 3 Punkten. Und der zweite Punkt, wo wir haben, ist eben das. Still werden. Auf Gott hören. Eben schon vor Sonntagsschule. Und dann sicher Jungschi. Und IG, man hört, ja, die stille Zeit ist sehr wichtig, beten und Bibel lesen, schon von jung auf. Und irgendwann, als ich gewachsen und älter wurde, habe ich das angefangen zu machen. Es ist mir auch gesagt worden, die beste Zeit ist am Morgen früh. Das war während der Bauernlehrjahre manchmal ein bisschen schwierig gewesen. Aber ich habe schon probiert und probiere das bis heute noch, am Morgen früh stille zu haben, stille Zeit zu machen und vor Gott zu kommen. Es ist eigentlich ein schwierig, wenn wir so unterwegs sind, auf Reisen, und hier und dort, und nicht einen gewöhnlichen Rhythmus haben. Aber wenn wir dann in Brasilien sind, probiere ich schon eine Stunde, anderthalb Stunden, bevor die Familie aufsteht, aufzustehen, auf das WC zu gehen, mal um zu Hause rumlaufen, aufzuschliessen und dann irgendwie einen Küchentisch hocken und zu beten. Und das genieße ich eigentlich sehr. Ich tue nicht das Vaterunser durchbeten, aber ich probiere mich so ein bisschen an den Punkt vom Vaterunser festzuhalten, so dass ich nicht nur um mich selber umdrehe, sondern die Punkt vom Vaterunser ein bisschen durchzubeten. Meistens gehört dann auch schon ein Fürbitte dazu. Das ist eine gute Zeit, die ich sehr genieße. Und dann tue ich noch Bibel lesen, Kapitel 2, bis dann die Familie langsam erwacht und kommt. Das ist eine sehr gute Zeit, die schätze ich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, es ist manchmal ein kleiner Kampf. Also nicht nur das mit dem Aufstehen, das manchmal schon, aber wenn ich dann dran bin, eine Bibel lesen, so morgen früh, muss ich mich richtig anstrengen, dass ich auch bei Sache bin und verstehe, was ich lese. Es ist einfach noch ein bisschen zu früh, ich hatte dann noch keinen Kaffee gehabt. Und darum probiere ich dann im Verlauf des Tages, dann, wenn ich gute Zeit haben, produktive Zeit, dann nochmal eine Zeit zu haben, wo ich still werde. Das ist bei uns so, der Tömmeli hat am 7. schon Schule, die Leo bringt dann meistens in die Schule, und ich bleibe dann mit dem Gaurin noch so ein bisschen im Haus, manchmal muss er noch fertig zum Morgen essen, dann laufen wir um zu Hause um und suchen sich Schildkröte und stossen dann eine Banane vor. Und irgendwann, bis jetzt, bevor wir in die Schweiz kommen, hat er morgen auch noch geschlafen. Und das war die beste Zeit, wenn er dann wieder ins Bett ist gegangen, Tömmeli in die Schule, dann ist still im Haus. Und das ist die produktivste Zeit, die ich hatte. Die produktivste Zeit, für irgendwie Unterricht vorzubereiten oder Predigt vorzubereiten. Aber es ist auch die Zeit, wo, wenn man irgendwie am Bauen ist, im Gemeindehaus oder so, man her muss und dort ein bisschen erklären oder selber mitbauen. Aber ich probiere, wenn ich klein kann, von dieser produktivsten Zeit, wo ich eben nicht müde bin, wo ich hellwach bin, dann still zu werden, vor Gott zu kommen. Und eben nicht jetzt vorbereiten schon. Manchmal beschließe ich ins Büro, hocke am Boden oder liege sogar am Boden, vor Gott zu kommen und sage: Gott, die beten ja, da bin ich. Und dann probiere ich eben still zu sein und zu hören. Ob er mir Eindrücke gibt, ob er etwas zu sagen hat. Und manchmal tue ich dann auch Bibel lesen. Das ist etwas, was ich will, eigentlich mehr und mehr Bibel lesen, sich das Wort Gottes für mich, dass ich das aufsaugen kann. Und manchmal probiere ich noch wieder die Kapitel zu lesen, die ich schon morgen gelesen habe. Und dann tue ich manchmal, das kann doch nicht sein. Habe ich das morgen schon gelesen? Es sieht ganz anders aus, Sachen auf einmal kommen und so. Und muss sagen, ja, das ist ja wunderbar, das ist ja schön, das ist, das sollte ich unbedingt. Es fährt auf einmal ganz anders zu mir an, reden, wenn ich eben die Zeit nehme, wo ich hellwach bin, die produktivste Zeit. Ich weiss, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mein Vorrecht. Die, die morgen um 7 Uhr auf der Baustelle sein müssen, bis um 12 Uhr arbeiten, um 1 bis um 5 Uhr, die können nicht einfach sagen, so Chef, jetzt nehme ich vor produktivster Zeit, nehme ich eine Stunde zwischen raus. Das könnt ihr nicht. Das ist mein Vorrecht. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich nicht nur am Morgen früh, so, wenn ich noch fast schlafe, oder am Abend spät, wenn ich schon fast wieder schlafe, wenn ich eben noch eine gute, qualitative Zeit habe, wo ich still werde von Gott auf ihn hören kann. Und da siehst du noch nichts dazu, da singen wir jetzt zuerst, glaube ich, noch etwas.
Im Gespräch mit Gott oder einfach beim Sein bei Gott kommen wir zur Ruhe, werden frei von Lärm, frei von Spannungen, von Aufregung aus dem Alltag und Hektik. Wir müssen bei ihm auch nicht gern Wort haben und noch wissen, wie beten, sondern können einfach sein. Psalm 46, 11 aus der NGÜ. Lasst euren Aufruhr und erkennt. In der Schlachter ist es, seid still und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Oder Psalm 62, 2 und 3. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Wusstest du, dass Gott zu dir rett? Wusstest du ganz zur Ruhe kommen? Dann nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, bis deine Spannungen sich in dir lösen und du wirklich bei ihm bist angekommen. Das darf auch mal eine halbe Stunde oder mehr sein, wo wir einfach schweigen und da hocken. Es tut nicht weh. Ich wiederhole gerne noch einmal, was ich schon in meiner vorherigen Predigt ein paar Mal gesehen. Gott zeigt sich dir, wenn du in seiner Nähe bist. Gott zeigt sich dir, wenn du in seiner Nähe bist. Ich gebe weiter für den dritten Aspekt, den wir haben, eine Reduktion von Aktionen, die nichts bringen.
Und ich möchte das ein bisschen vorne von einem Gebetsanliegen euch weitergeben. Ich bin Schweizer, ich bin auch hier gross geworden. Und wir arbeiten jetzt in dieser Indianergemeinde und dort läuft alles ein bisschen anders. Und da frage ich mich manchmal, ist echt das Richtige so dort? Und dann habe ich das Gefühl, da brauche ich eine Weisheit, ob man da etwas hinterfragen soll oder nicht. Ich habe das Gefühl, die Gemeinde, wo wir dort sind, die machen sehr, sehr viel Aktivität. Es gibt sehr viele Gemeindeanlässe. Sie haben am Dienstagabend kommen sie zusammen für die Predigt. Am Donnerstagabend kommen sie zusammen für den Gottesdienst. Am Samstagabend kommen alle zusammen für den Gottesdienst. Am Sonntagmorgen kommen sie zusammen für Sonntagsschule. Das ist von Kind bis Erwachsene. Am Sonntagabend kommen sie zusammen für den Gottesdienst. Am Mittwochabend kommen die Sonntagsschulleiter zusammen, für irgendwie auszutauschen, was sie dann werden machen. Wenn wir den theologischen Kurs sehen, kommen wir am Freitagabend zusammen, am Samstagmorgen, am Samstagnachmittag. Zwischen ihnen kommt die Männergruppe trifft sich, die Frauengruppe trifft sich, die IG trifft sich. Und wenn man irgendwie eine Sitzung haben will, dann kann man nur noch gerade am Mandy. Und es kommt häufig vor, dass ich von verschiedenen Diakonen oder so Leute, die mitmachen, weiss, die jetzt einfach gerade 14 Tage lang jeden Abend ein Gemeindeanlass. Und so ist es weiter, ich mir aber, ja, hey, das ist doch viel zu viel. Wo bleibt denn die Familie? Wo bleibt denn die persönliche Beziehung zu Gott? Und ich habe das Gefühl, es ist nicht richtig, dass wir Gemeindeaktivitäten können nicht eine persönliche Beziehung, die wir zu Gott haben, ersetzen. Ein Weg, wie sie natürlich auch, wir können nicht die persönliche Bibel lesen, brauchen und sagen, jetzt brauche ich Gemeinschaft mit den Brüdern nicht mehr. Das braucht irgendwie beides zusammen. Und das ist mir ein bisschen ein Gebetsanliegen, dass ich da richtig Einfluss habe und nicht einfach sagen, so, wir müssen jetzt Gemeindeanlässe runterfahren. Wir müssen weniger haben. Das braucht es dort vielleicht so, Es gibt schon sehr wenige Anlässe, die man sonst im Dorf machen kann. Aber wir wollen ja nicht, dass dann, jetzt streichen wir einen Gemeindeanlass und dafür kommen dann den Jungen dumme Sachen in den Sinn. Und gehen sie am Samstagabend an die Orte, wo man nicht unbedingt will, dass sie hergehen. Das kann es ja nicht sein. Wir wollen nicht irgendwie Gemeindeanlass, Bibelabend oder den Donnerstagottesdienst streichen, für dass sie länger Fernsehen schauen können oder Videogames spielen. Da braucht man Weisheit. Und ich weiss, dass eben Santa Isabel do Rio Negro ist die Situation halt ein bisschen anders als hier. Hier hat man sonst noch viele andere Aktivitäten, von eben Freizeitaktivitäten, Sport und Fitness und was geht man da irgendwie mit im Wasser gehen, Velo fahren und was man nicht noch alles kann machen. Und das sind auch so Aktivitäten, die ja gut sind. Familienaktivitäten, wo wir, glaube ich, müssen aufpassen und denken, oder beobachten, dass wir noch genug Zeit haben mit Gott und wir nicht so viele Aktivitäten haben, dass wir nicht keine Zeit mehr haben, für vor ihn zu kommen.
Danke vielmals für das Anliegen. Wir werden beten für Weisheit, dass du hörst, was Jesus sagt, weil selber ist man auch überfordert, was da das Richtige ist. Jesus ist ja gefragt worden, was das wichtigste Gebot sei. Gut, eigentlich viele von uns wissen schon, was er sieht. Ich lese es mal zur Repetition. Matthäus 22, 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das heisst aber indirekt, wenn ich das richtig überlege, dass mir das Zeug, das nicht wirklich der Ehre von Gott dient, das nicht wirklich heisst, wir lieben ihn, wir dürfen sein. Sonst ist es ja gar nicht mehr möglich, ihn mit ganzer Hingabe, mit unteiltem Herz und mit unserem vollen Verstand zu lieben. Jetzt denkst du vielleicht, jetzt wird es dann gesetzlich. Wir sind doch frei durch Jesus, wir dürfen doch machen, was wir wollen. Echte Freiheit in Jesus ist nicht das Gleiche wie eine Scheinfreiheit von irgendwelchen anderen Versprechen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. 1. Korinther 6, 12. Ich will sicher keinen Druck machen in die Richtung, du darfst nicht das oder jenes, du sollst nicht, sonst kommt es nicht gut, du bist nicht genug fromm oder so. Was ich will, was mein Anliegen ist, und ich glaube, das ist das Anliegen von Jesus, nicht so ein Druck. Ein Zuspruch, dass wir alles dürfen weglassen, was uns, was dich nicht wirklich weiterbringt. Du darfst weglassen, was dich nicht wirklich weiterbringt. Es gibt viele Sachen in unserem Leben, in unserer Umgebung, ganz sicher, die uns nicht in die Ruhe zu Jesus führen. Wo uns eher in einen Lärm führen, in einen Nebel, dass wir nicht mehr richtig eben fähig sind, wirklich bei Gott zur Ruhe zu kommen und mit ihm zusammenzuwachsen, auf dem Weg, den er will. Ich denke da an Sachen wie, dass wir Sachen konsumieren. Du konsumierst Sachen, wo du weißt, es bringt dich nicht irgendwie in eine heilsame Richtung. Was auch immer. Es gibt so Zeug. Du steckst vielleicht viel Energie von dir und Zeit in Themen, wo du eigentlich weißt, dass sie nicht so gut sind, nicht nützlich oder sogar schädlich. Verbringst Zeit mit Büchern, Zeitschriften, Videos, was auch immer, die dich nicht fördern, die sinnlos sind oder zerstörerisch. Es gibt Millionen von solchen Sachen, wo wir ganz freien Zugang dazu haben. Vielleicht merkst du auch immer wieder irgendwo, ich habe schon viele so Gespräche gehabt, dass man so wie merkt, jetzt habe ich wie einen Moment verpasst, etwas, das ich hätte gut zu tun. Etwas, das eigentlich dran war, wo Gott wie zu mir geredet hat. Vielleicht war es so der Moment, wo ich reagieren durfte, wo er mir einen Wink gegeben hat. und die eigentlich gut wäre für dich oder für andere. Etwas, was du Gott damit lieben konntest. Aber du hast es nicht gemacht, weil andere Sachen halt waren, die dich eingenommen haben, die Lärme gemacht haben, dass dieses eben auch verpasst ist. Wenn es so ist, beim einen oder anderen Ort, wenn du angesprochen bist, ermutige ich dich zur Entscheidung, knallhart die Sachen aus deinem Leben zu streichen, die nicht würdig sind, deine wertvolle Zeit zu fressen. Streich das Zeug aus deinem Leben, das nicht würdig ist, deine Zeit zu beanspruchen. Deine Zeit ist wertvoll. Die Bibel sieht an gewissen Stellen sogar, es klingt ein bisschen hart, unsere Zeit ist kurz. Wir kommen wie ein Blümchen, dann kommt der Wind und schon sind wir wieder fort. Und da, wo es gestanden ist, sieht man nicht mehr. Steht so in der Bibel. Das klingt fast ein bisschen trostlos. Es hilft uns aber auch zu erkennen, dass es Sinn macht, Prioritäten richtig zu setzen in unserem Leben. Wir dürfen forträumen, was uns nicht näher zu Jesus bringt. Ich schließe mit einem kleinen Abschnitt aus dem Psalm 37. Das ist nach Elberfelder Übersetzung. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen und wie das Licht aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Sei still dem Herrn und harre auf ihn.